Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
2024 feierten mehr als doppelt so viele Menschen ihren 60. Geburtstag, wie Kinder geboren wurden. Das ist eine demografische Schieflage mit Folgen für Demokratie, Wirtschaft, Sozialstaat, Bildungs- und Gesundheitssystem und Generationenverhältnis. Was genau das bedeutet, thematisieren die Professoren Aladin Elmar-Falani, Sebastian Kurtenbach und Klaus-Peter Strohmeier in ihrem Buch »Kinder, Minderheit ohne Schutz«. Darum geht's in dieser Folge vom Kopfhörer. Bei uns zu Gast ist Sebastian Kurtenbach, Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik an unserer Hochschule. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo.
Sebastian, ihr habt ja sehr viele, sehr prägnante Sätze in eurem Buch geschrieben, die einem wirklich ja auch im Kopf bleiben. Und ich zitiere einmal ein Part ganz am Schluss. Kinder sind der letzte Sinn und die einzige Zukunft der Gesellschaft. Beides, Sinn und Zukunft, sollte in jeder noch so schweren Krise im Zentrum stehen. Schauen wir uns die Lage mal an. Wie steht es in unserer Gesellschaft um Kinder?
Wir müssen feststellen, dass die alternde Gesellschaft weder kindgerecht noch gerecht zu Kindern ist. Und dass alle Kinder, wirklich alle Kinder, auch die von privilegierten Eltern, in einer strukturell prekären Lage sind. Darauf wollen wir mit dem Buch einerseits aufmerksam machen, auf der anderen Seite aber auch Lösungen aufzeigen.
Diese strukturell prekäre Lage, ihr zielt ja vor allen Dingen auf Kitas und Schulen, die ja heutzutage wichtige, wenn nicht sogar die wichtigsten alltäglichen Lebensorte von Kindern sind. Sind sie dafür angemessen aufgestellt?
Nein, das sehen wir aber auch. Also keine der großen Bildungsstudien, keine PISA, IGLU, wie sie alle heißen, zeigen irgendeinen positiven Trend. Im Gegenteil, wir sehen, das Bildungssystem ist, und da übertreibe ich nicht, wirklich im freien Fall. Also die Schere ist nicht nur auseinandergegangen, sondern die Schere ist gekippt. Und das merken wir ja auch hier an der Hochschule, dass wir Studierende bekommen, die viel Ballast mit sich bringen. Und wir können uns das vergegenwärtigen, woran das ein Stück weit liegt, wenn wir uns den Jahrgang 2007 einmal anschauen. Das sind diejenigen, die in diesem Jahr 18 werden. Und eben auch bald an die Hochschule kommen. Und die waren so 8 Jahre alt etwa, als die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 stattfand. Und was haben sie erlebt? Überforderte Erwachsene, dysfunktionale Schulen, die komplett orientierungslos waren, was passiert und wie mit der Lage umzugehen ist. Die Turnhallen waren überfüllt, der Unterricht wurde eher schlecht als recht organisiert. Und sie wussten überhaupt nicht, was jetzt Phase ist. Dann ein paar Jahre später, man hatte die Integration von Geflüchteten in die Schulen halbwegs hinbekommen. Ein paar Jahre später brach die Corona-Pandemie aus. Und gerade jüngere Menschen, vor allem jüngere Menschen, ältere auch, aber die waren eine Risikogruppe, aber vor allem jüngere Menschen waren von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sehr, sehr stark betroffen. Und zwar so, dass wir heute nachhinein sagen, da haben wir auch vieles falsch gemacht. Und dann schließt sich die Pandemie so langsam aus. Und was passierte? Russland griff die Ukraine an. Und wieder erlebten sie, dass ihre Alltagsorte, ihre Schulen komplett überfordert waren mit der Situation. Es war besser als 2015, aber noch lange nicht gut. Und dann ging es so langsam Richtung Volljährigkeit und es kam eine Debatte auf, nämlich die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ohne sie zu fragen. Und was soll man denn sagen? Wie soll man denn überrascht sein, dass Kinder und Jugendliche häufig davon berichten, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie Zukunftspessimismus zeigen? Also welche Chancen offerieren wir denn? Denn ein funktionierendes Land, wo die Bahn pünktlich kommt, wo es ein Versprechen von Aufstieg durch Bildung gibt oder auch die Chance auf Wohneigentum beispielsweise hier in Münster, trotz guten Jobs, das ist ja nicht gegeben. Das ist ja eine Lebenslüge, die wir uns als Gesellschaft noch geben, die aber junge Menschen erleben, dass das eben, dass sie nicht mehr trägt. Und von daher berichten Jugendliche immer und junge Erwachsene immer häufiger von Zukunftspessimismus.
Du hast gerade schon gesagt, also Kinder und Jugendliche mehr zur Mitsprache zu verleiten, beziehungsweise sie überhaupt grundsätzlich an dem gesellschaftlichen Leben, beziehungsweise auch den gesellschaftlich relevanten Entscheidungen zu beteiligen, also kindgerechte Städte zu entwickeln. Das ist ja ein zentrales Thema in eurem Buch. Kannst du das ein bisschen ausführen, was genau damit gemeint ist?
Also da gibt es mehrere Linien im Buch, aber ich fange mal mit einer an. Und zwar mit einem notwendigen Kulturwandel. Was wir nicht tun, ganz grundsätzlich nicht tun, ist Kinder fragen. Wir fragen, wenn wir irgendwas über Kinder wissen wollen, dann fragen wir Eltern oder Lehrkräfte. Aber wir fragen nicht Kinder, weil wir noch die Idee im Kopf haben, dass wir Kinder überhaupt nicht zu Wort kommen lassen müssten, um irgendwas über sie rauszubekommen. Das ist ein strukturelles Problem. Man kann das aber machen. Klaus-Peter Strohmeier beispielsweise hat in den UWE-Studien ein Instrument entwickelt. UWE steht für Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern, wie man Viertklässler in Schulen befragen kann. Viert- und später dann auch Siebtklässler in Schulen befragen kann über ihr Wohlbefinden. Und rausgekommen ist bei der UWE-Studie beispielsweise, dass es ganz entscheidend ist, dass Kinder Vorbilder haben oder jemand, der sich um sie kümmert. In diesen UWE-Befragungen, wo alle vierten Klassen beispielsweise in einer Kommune befragt werden, ist eine Frage ganz zentral. Das ist die kurze Frage, die man stellen kann. Nämlich, gibt es einen Erwachsenen in der Schule, dem du wichtig bist? Und wenn Kinder sagen, ja, das stimmt, hier gibt es einen, der mir wichtig ist, dann steigt Wohlbefinden, Leistungsbereitschaft und so weiter an. So, aber dafür müssen wir Kinder erstmal fragen und dann aus den Antworten von Kindern auch was machen. Das tun wir aber nicht. Wir fragen meistens nur nach Leistungen. So, das ist ein Bereich. Das zweite ist, Kinder auch tatsächlich, junge Menschen auch tatsächlich zu beteiligen. Gucken wir uns nochmal den Weg an, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, ich will das nicht bewerten, ob das notwendig ist oder nicht oder gleich. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass in diesem gesamten Prozess junge Menschen nicht gefragt werden, weil wir dafür keine Strukturen haben. Und deswegen schlagen wir ja im Buch auch vor, Zukunftsräte einzurichten. Das kann man sich so vorstellen, ein Gremium neben einem Parlament oder Stadtrat, was das Recht hat, Experten einzuladen und so weiter und Stellungnahmen zu formulieren. Und das beschlussfassende Gremium, also Parlament oder Stadtrat, müsste sich dann öffentlich dazu verhalten. Wir können auch sagen, uns ist die Perspektive junger Leute egal, wir machen es trotzdem anders, aber dann müssten sie es zumindest erklären, öffentlich erklären und dadurch auch zumindest einmal zur Kenntnis nehmen, wie die Perspektive junger Menschen sind. Und das fehlt uns im Moment. Das ist wirklich eine strukturelle Leerstelle in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir hin. Das ist so ein Teil der Beantwortung der Frage. Das zweite ist die Alltagsorte von Kindern. Vergegenwärtigen wir uns mal, wo Kinder überhaupt Zeit verbringen. Es ist heute schon, und das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, vor allem die Bildungsinstitutionen, Schule, Kitas, aber vor allem erstmal Schule. Und wenn wir uns überlegen, wie Schule heute funktioniert und organisiert ist, hat das wenig damit zu tun, wie es kindgerecht wäre. Kinder können da überhaupt nichts bestimmen. Und es fängt an auf dem Stuhl, auf dem sie sitzen und die Wandfarbe des Ortes, an dem die mehr Wachzeit verbringen als in Familien. Und darauf wird strukturell keine Rücksicht genommen. Also die Schulorganisation, wie sie heute ist, funktionierte vielleicht, als es von 8 bis 12 oder von 8 bis 1 ging, aber nicht als Alltagsort von Kindern. Das heißt, wir müssen Schule auch anders organisieren, als sie heute der Fall ist, wenn sie tatsächlich Orte sind, an denen Kindheit stattfinden kann. Und das heißt vielfältiger, multiprofessioneller und eben in Verbindung mit dem Stadtteil, in dem Schule liegt und nicht so als abgeschottete Sonderumwelt, die nichts mit der Welt da draußen zu tun hat.
Das geht ja so ein bisschen in die Richtung Community-Zentrum. Das ist ja ein Begriff, den, ich glaube, du auch in deinem Artikel eingeführt hast. Du schlägst vor, oder ihr schlagt vor, Community-Zentren zu entwickeln, in die Schulen eingebettet sind. Und da spielt ja auch Nachbarschaft eine nicht ganz unwichtige Rolle für die Kinder. Was genau ist damit gemeint, mit diesen Community-Zentren?
Also stellen wir uns das mal vor, wie ein Ganztag oder wie Schule organisiert sein könnte, vor allem dann der Ganztag. In einem Community-Zentrum, wo Schule im Mittelpunkt steht, da gibt es noch ein Gebäude oder zwei daneben, findet Gesellschaft statt. Also da ist dann die Freiwillige Feuerwehr, die dienstags übt, mittwochs macht die Bücherei ein Bastelangebot, donnerstags sind die Sportvereine da, weiß der Teufel. Da ist immer was los, immer. Und zwar sehr vielfältig. Und die Kinder in der Schule könnten teilnehmen an Training der Feuerwehr. Da ist vielleicht, gibt es ein Repair-Café, wo pensionierte Handwerksmeister Kindern zeigen, wie man ein Fahrrad flickt, sowas. Also eine tatsächliche Abbildung von der Welt da draußen reinzubekommen mit einem Kompetenzen, die vermittelt werden, die Kinder dort im Alltag erfahren können. Aber ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es braucht auch Orte für Eltern in einem Community-Zentrum, also so etwas wie Coworking Spaces. Gerade Alleinerziehende haben krasse Zeitarmut. Und ich weiß, das geht nicht für alle Jobs, ich weiß, das geht nicht für jeden und so weiter. Aber heute schon haben viele Menschen keinen Homeoffice-Arbeitsplatz. Einfach weil die Mieten und die Wohnkosten viel zu hoch sind. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, eine alleinerziehende Mutter könnte ihr Kind oder ein alleinerziehender Vater könnte sein Kind in der Schule vorbeibringen, sich für über PayPal oder so für 5 € einen Schreibtisch mieten für einen Tag für 5 €, und da am selben Ort, wie das Kind lernt, auch selber arbeiten. Und dann gibt es auch einen öffentlichen Teil der Schulmensa, wo man für kleines Geld das Schulessen auch bekommt. Und auf einmal ist es nicht mehr so egal, was es eigentlich mittags in Schulen zu essen gibt. Das heißt nicht, dass ich sage, alles Schulessen ist immer schlecht, aber es würde Transparenz schaffen und es würde eine Öffnung dieser verinselten Schule hin zu der Integration von Gesellschaft hinbekommen. Das meint die Idee von Community Center. Und wo wir gerade dabei sind, ich sammle im Moment Gegenargumente, warum Community-Zentren nicht möglich sind. Auf jeder Veranstaltung und so weiter, und das auch hier im Podcast, sage ich, bitte schreiben Sie mir, warum Community-Zentren nicht möglich sind, kurtenbach@fhmünster.de. Ich habe 3 Gegenargumente gefunden. Erstens, kein Platz. Es bräuchte ein neues Gebäude oder zusätzliche Gebäude, kein Platz. Ich würde sagen, meistens ist das schon möglich, beispielsweise durch eine Aufstockung von Schulgebäuden und durch das Sondervermögen Infrastruktur stehen jetzt auch die Mittel zur Verfügung. Meistens ist das möglich. Ich lasse mich aber überzeugen, es gibt einzelne Liegenschaften, wo das vielleicht nicht geht. Haken dran. Zweites, total wichtig, Kinderschutz. Weil es kommen ja schulfremde Erwachsene da aufs Schulgelände. Das ist aber machbar. Also das wissen wir. Mittlerweile gibt es gute Konzepte. Man musste halt alle, die mitarbeiten, auch tatsächlich schulen und so. Aber das geht. Bisschen aufwendig, aber es geht. Das Dritte ist der eigentliche Endgegner. Das muss man wirklich sagen. Weil dein Kulturwandel notwendig ist. Das krasseste Gegenargument ist, wer hat den Schlüssel? Also, wer darf hier eigentlich das Gebäude betreten, abschließen, weil das ja ein multifunktionaler Ort ist. Da könnte vielleicht der Vereinsvorsitzende Schlüssel zu einer Schulklasse haben. Und da tut man sich schwer. Und daran merkt man schon, was Kulturwandel bedeuten würde. Und dass das manchmal härtere und dickere Bretter sind als mehr Personal oder mehr Geld, sondern dann müssten sich tatsächlich bürokratische Abläufe grundsätzlich verändern. Aber es ist notwendig. Wir haben ehrlich gesagt, es ist keine Option mehr, Kinder optimal zu fördern, sondern eine Notwendigkeit. Machen wir das nochmal klar. 50.000 Kinder verlassen pro Jahr in Deutschland die Schule ohne Schulabschluss. Wir haben etwa 650.000 Kinder pro Jahr. Das können wir uns in der alternden Gesellschaft nicht mehr leisten. Und deswegen müssen die Alltagsorte von Kindern anders sein. Das heißt, Kulturwandel, was die Organisation angeht, aber auch Kulturwandel, was dort in Schulen passiert, in Community-Centern passiert, nämlich auch eine Verantwortungsübernahme. Wenn wir heute schauen, was passiert, wenn zum Beispiel ein Kind in der 3. Klasse nicht lesen kann oder nicht ordentlich lesen kann, dann werden die Eltern zum Gespräch gebeten und sagen, ihr müsst das jetzt machen. Ihr müsst eurem Kind Lesen beibringen, eure Sache. Denkt dran, nächstes Jahr gibt es die Empfehlung für die weiterführende Schule. Das ist Realität, so läuft es. Und das funktioniert so nicht mehr. Also wenn Eltern immer mehr arbeiten müssen, und das müssen wir, wenn wir nur halbwegs den Wohlstand dieses Landes aufrechterhalten wollen, dann müssen wir die Erwerbstätigkeit beider Elternteile erhöhen. Und das heißt, Kinder werden immer mehr Zeit in Schulen verbringen. Und das heißt, Schule muss mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass Kinder lernen und das nicht privatisieren auf Familien.
Merkst du denn irgendwas von so einer Art Aufbruchsstimmung oder überhaupt den Willen zur Veränderung?
Also ich war vor einigen Wochen in Heilbronn auf einem großen Bildungskongress mit 1000 Leuten und ich hatte das Buch dort vorgestellt und ich habe dieselbe Frage gestellt bekommen. Und sowohl auf dem Kongress als auch sonst so habe ich niemanden kennengelernt, der oder die zufrieden ist mit dem Bildungssystem. Niemanden. Von PolitikerInnen angefangen über Lehrkräfte, Ergänzungskräfte, Schulsozialarbeiten. Niemand findet das gut, was passiert.
Keiner. Das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis.
Ja, also es gibt keine Beharrungskräfte. Alles muss so sein, wie es bleiben, wie es ist. Das sehen wir zumindest auf der semantischen Ebene von dem, was Leute sagen, überhaupt nicht. Das heißt, es gibt durchaus eine Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist erstmal gut, weil es ist die Voraussetzung, etwas zu verändern. Ich habe nur den Eindruck, dass es keine richtige Richtungsentscheidungen gibt. Es wird so ein bisschen immer dran rumgemodelt, aber zu sagen, so, das sind die Linien, die wir jetzt einziehen müssen. Dafür nehmen wir jetzt Mittel in die Hand, dafür nehmen wir auch vor allem Verantwortung auf. Daran tut man sich schwer. Aber ich bin, was gerade den Ansatz von Community-Zentren angeht, vor allem jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo die Familiengrundschulzentren eingerichtet werden, durchaus optimistisch, dass sich da was bewegt. Ich bekomme wahnsinnig viel Zuspruch. Wie gesagt, das sind die drei Gegenargumente, Liegenschaften, Kinderschutz und Bürokratie, die dagegen stehen. Aber es müsste alles machbar sein, wenn wirklich ein Wille dahinter ist.
Familiengrundschulzentren, was genau ist das?
Das ist ein Programm des Landes Nordrhein-Westfalens, wo versucht werden, die Konzepte der Familienzentren, die es bisher an Kitas gab, das ist, meint im Prinzip eine Stadtteilöffnung einer Kita, auch für Eltern, die deren Kinder nicht in die Kita gehen. Da wird dann Beratung angeboten, Bewegungsangebote für Kinder und so weiter, das auch auf Schulen zu transferieren und noch stärker auch tatsächlich sowas wie Vereine zu integrieren.
Mhm. Im Buch geht es ja auch immer wieder darum, dass grundsätzlich viel zu wenige Kinder geboren werden, beziehungsweise die Gruppe der Kinder viel, viel kleiner ist als die der Personen, die jetzt demnächst oder schon dabei sind, in Rente zu gehen. Warum löst sich das Problem aber nicht unbedingt dadurch, dass man jetzt noch viel mehr Kinder in die Welt setzen würde?
Genau, also es gibt richtige und falsche Schlussfolgerungen. Die Populisten sagen ganz häufig, wir brauchen mehr Kinder. Stellen wir uns das mal vor, die Geburtenrate würde wirklich, wirklich steigen, sodass wir nicht mehr 650.000 Kinder pro Jahr haben, sondern sagen wir 900.000. Das System würde in die Knie gehen, fast sofort. Wir haben doch jetzt schon nicht ausreichende Kita-Plätze, nicht ausreichende Schulplätze, nicht genug Personal. Und dann fallen uns Eltern Minimum ein Jahr aus, durch Elternzeit und so weiter. Das würde volkswirtschaftlich nicht funktionieren. Von daher ist das ein Trugschluss, dass das die Probleme beseitigen würde. Das dauert Jahrzehnte, bis das dann tatsächlich einen Effekt hätte. Bis dahin ist es schwierig. Über solche Maßnahmen kann man vielleicht anfangen nachzudenken und sie nochmal durchspielen, wenn die sogenannte Boomer-Generation nicht mehr da ist. Das dauert aber noch sehr lange. Von daher müssen wir die Kinder, die wir haben, optimal fördern. Nochmal, 50.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. Warum? Macht keinen Sinn, dass wir uns das leisten, dass wir Systeme aufrechterhalten, die systematisch Verlierer produzieren und unterschiedlich gut zu Kindern sind.
Mhm. Da geht es ja auch im Buch immer wieder um das Stichwort fragmentierte Kindheiten, die ja auch besonders herausfordernd sind und das ganze Problem auch noch erheblich verschärfen. Warum? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Also gucken wir mal auf Kindheit. Wie wachsen Kinder heute auf? Da haben wir zwei Begriffe im Buch. Einmal super diverse Kindheit, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Und das andere ist fragmentierte Kindheit. Schauen wir uns einmal an, wie Kinder heute aufwachsen. Kinder wachsen in Familien auf. Familien sind unterschiedlich gut ausgestattet, was Geld angeht, klar, aber auch was Zeit und Fertigkeiten angeht. Das ist eine von fünf Dimensionen. Die zweite sind Nachbarschaften. Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen Stadtteilen oder auch Orten auf. Nicht nur Stadt-Land-Unterschiede, sondern auch innerhalb einer Stadt gibt es erhebliche Unterschiede. Ein Kind, wir sind hier in Münster, was beispielsweise in Münster-Körde aufwächst, hat vielleicht eine ganz andere Art der Kindheit als ein Kind, was vielleicht in Wohlbeck aufwächst oder in Mauritz. Unterschiede innerhalb von Städten sind häufig größer als zwischen Städten. Das dritte sind die Sonderumwelten wie Schule und dergleichen, Schule, Kita und so. Die sind unterschiedlich gut ausgestattet, sind in unterschiedlichen guten Lagen und auch unterschiedlich ausgestattet, was Personal angeht. Also auch immense Unterschiede zwischen Schulen. Das können wir feststellen. Wer das bezweifelt, soll mir mal erklären, warum es den Schulindex gibt. Das vierte sind informelle Lernumwelten. Das heißt sowas wie Spielplätze, Grünflächen und so weiter. auch die sind sehr unterschiedlich ausgestattet. Da hilft es, sich auch hier in Münster einmal sich den Stadtteil Bergfidel anzugucken. Auf dem Papier hat er sehr viel Grünflächen, ist aber alles Preußen-Münster und wenige tatsächliche Frei- und Bewegungsflächen. Dann das Letzte, und das wird häufig übersehen, ist aber ganz wichtig, relevante andere, sekundäres Netzwerk. Das heißt, gibt es eigentlich irgendjemanden, wir haben eben über Schulen schon darüber geredet, einen Erwachsenen, dem man wichtig ist, außerhalb der Familie. Man spricht ja vom irrational crazy, also jemand, der auf positive Art und Weise verrückt nach einem ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, gab es vielleicht mal die Sportlehrerin oder den Trainer oder den Nachbarn und wer auch immer, der sich, das muss gar nicht so viel gewesen sein, aber im richtigen Zeitpunkt mal um einen gekümmert hat, mal ein offenes Ohr hatte, mal einen guten Ratschlag hatte, der vielleicht aus der klassischen Rolle der Lehrerin herausgewachsen ist. Und das sind, manche Kinder haben gar keinen Zugang zu diesen relevanten anderen. Das meint, diese 5 Dimensionen der Differenz prägen Kindheit. Kinder lernen dadurch, sich in der Welt zurechtzufinden. So, jetzt wird es richtig kompliziert, weil das produziert unterschiedliche Kindheiten. Die sind, manche Kinder, die in Münster aufwachsen, haben nur gemeint, dass sie beide Preußen-Münster mögen. Ansonsten haben sie nichts, überhaupt nichts gemeinsam. Und wir fordern aber im Buch, Kinder in den Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Aufmerksamkeit zu rücken. Aber wenn Kindheit sich so krass unterscheidet, welche Kindheit meinen wir denn? Und das ist das Dilemma, vor dem Politik häufig steht, weil dann werden durchaus Programme, auch gut gemeinte Programme aufgelegt, die aber nur einen Teil von Kindern adressieren, auf der anderen Seite wieder Verlierer produzieren.
Du hast ja eben selbst schon den Begriff der Superdiversität eingeführt. Also die quantitativ kleinste Altersgruppe ist aber im Hinblick auf ethische Herkunft, Religion und Sprache ja die vielfältigste. Warum ist das zusätzlich erschwerend?
Also wir müssen es einmal vergegenwärtigen, was Superdiversität meint. Das hast du ja kurz schon angesprochen. Gehen wir mal in eine durchschnittliche Grundschulklasse und fragen nicht nur nach Migrationshintergrund. Migrationshintergrund wird gemessen, ein Elternteil nicht in Deutschland geboren. Das sagt nichts aus. Gar nichts. Ist ein statistisches Artefakt. Wenn wir Kinder mal fragen, welche Sprache sprichst du, welche Religion hast du und so weiter, entsteht eine unglaubliche Vielfalt. Und die Diversität einer durchschnittlichen Grundschulklasse ist höher als die Diversität eines durchschnittlichen DAX-Vorstandes. Das müssen wir uns klar machen. Und diese Lebensrealität von Kindern heute hat aber wenig mit den Erfahrungen der Erwachsenen zu tun. Wenn wir uns die Diversität der Menschen anschauen, die heute 50 oder älter sind, oder 55 oder älter sind, dann hat das wenig miteinander zu tun. Allerdings, und jetzt kommen wir nochmal auf die demokratische Schieflage, die sich entwickelt hat, aufgrund des demografischen Wandels, ist die über 50% der Wähler bereits heute über 55 Jahre alt. Das sind die Bestimmer über die Realitäten und Rahmenbedingungen, über die superdiverse Kindheiten. Wo superdiverse Kindheiten stattfinden, in Schulen und so weiter. Das heißt, sie sollen Rezepte entwickeln für eine Welt, die sie nicht kennen. Und das geht schief.
Nehmen wir mal an, du könntest dir was wünschen. Mit Blick auf Kinder und Jugendliche, sagen wir mal für dieses Jahr und völlig egal, was es ist oder welchen Bereich es jetzt betrifft, ob es um Finanzen geht oder um Politik. Was wären deine Wünsche? Was müsste sich jetzt ad hoc dringendst ändern?
3 Sachen. Nicht nur ein Wunsch, ich will gleich 3 Sachen. Erstens eine Kultur des Zuhörens einführen. Also Kinder fragen, was sie eigentlich brauchen und wie es ihnen geht. Und zweitens Zugangsräte, das gehört dazu. Das zweite, die Alltagsorte von Kindern in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rücken. Community-Zentren, haben wir darüber geredet. Das dritte ist, wir brauchen eine intergenerationelle Verantwortungsübernahme. Das heißt, die sogenannte Boomer-Generation, also die jetzt 55 und zwischen 55 und Mitte 60 sind, die sollten wir systematisch mal ansprechen über Engagement. Wenn wir es nur schaffen würden, 10% dieser riesigen Generationen anzusprechen, 10% für Engagement für die junge Gesellschaft, hätten wir mehr Engagierte als pädagogisches Personal in Kitas und Grundschulen zusammen. So groß sind die Kohorten. Das heißt, wir könnten Mentorenprogramme aufbauen, wir könnten ehrenamtliche Schulbegleitungen aufbauen, Bewegungsprogramme umsetzen und so weiter und so fort. Tun wir aber nicht. Es gibt, also ob jemand, wenn es Richtung Rente geht oder Ruhestand, ins Engagement übertritt, ist Zufall. Es gibt nämlich keine systematische Ansprache. Das können wir aber ändern. Die deutsche Rentenversicherung könnte mit einem Rentenbescheid einen anbieten, beispielsweise, dass es ein Beratungsgespräch gibt mit der Kommune, mit Ehrenamtskoordinatoren. Oder die Kommunen haben das Einwohnermelderegister, ansonsten könnten keine Wahlen organisiert werden. Zum Stichtag, alle, die jetzt 65 werden, kriegen eine Einladung zu einem solchen Gespräch, das sie buchen können über einen QR-Code. Und ja, auch die Großelterngeneration weiß, was ein QR-Code ist und kann damit umgehen. Nämlich die Großeltern, die jetzt langsam in Rente gehen, oder Großelterngeneration, die waren in Führungspositionen häufig, als Corona war. Also die wissen, was ein Zoom-Meeting ist. Es ist überhaupt kein Stress mehr. Die ältere Generation ist so gesund, mobil, wohlhabend, gebildet und technikkompetent wie keine andere Großelterngeneration je zuvor. Das ist ein Schatz, den man nutzen kann. Und das heißt, wir müssen versuchen, auch die ältere Generation für Engagement zu begeistern. Und da bin ich total optimistisch, weil Befragungen zeigen, dass die Verhältnisse zwischen den Generationen innerhalb von Familien beispielsweise so gut sind wie noch nie. Und jungen Menschen ist es auch völlig, also die wollen halten überhaupt nichts von Rentenkürzungen oder schlechter Pflege. Das lehnen die ab. Genau wie die Großelterngeneration es nicht toll findet, dass Kinder in schlechten Schulen und so weiter sind. Das findet keiner gut. Das heißt, es gibt durchaus intergenerationale Solidarbeziehungen, auf denen wir aufbauen können.
Das sind viele gute Vorschläge und trotzdem lässt einen das Buch ja so ein bisschen ernüchternd auch zurück. Hast du Hoffnung für die Zukunft?
Ich glaube an die normative Kraft des Faktischen. Ansonsten wäre ich als Sozialwissenschaftler ganz schön aufgeschmissen. Es ist keine Option mehr. Es ist eine Notwendigkeit. Ich hoffe, dass wir das im Buch klar machen, wie die Lage ist, aber sie ist ja nicht ausweglos. Das heißt aber, wir müssen jetzt was tun. Also wir haben schon zwei Glücksfälle der Geschichte verschenkt. Das war einmal, während die Boomer-Generation gearbeitet hat, mussten sie relativ wenige Rentner und relativ wenige Kinder versorgen. Es war also, auch wenn sie das nie so angefühlt hat, es war wirklich Geld da. Und wir haben keine nachhaltigen Strukturen geschaffen. Das haben wir verschenkt. Die zweite war die Friedensdividende. Nach Ende des Kalten Krieges bis zur Besetzung der Krim 2014 gab es Frieden, tiefsten Frieden in weiten Teilen Europas. Und wir haben sehr viel Geld eingespart in Verteidigung. Das holen wir jetzt nach, aber auch da haben wir wirklich relativ viel Geld gehabt. Beides haben wir verschenkt. So, jetzt haben wir jetzt brennt uns in vielen Bereichen der Baum, aber es gibt jetzt eine Notwendigkeit. Das sind die letzten Jahre, wo wir noch etwas tun können. Und das sollten wir nicht schon wieder verschenken.
Wenn du sagst, die letzten Jahre, wo wir noch was tun können, von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Also ich würde immer sagen, spätestens, wenn der letzte Boomer-Jahrgang in Rente gegangen ist. Nur als Orientierung. Bis dahin sollten wir wirklich den Kulturwandel wirklich nicht nur angepackt, sondern schon in weiten Teilen umgesetzt haben.
Und dazu ruft ihr in eurem Buch auf. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Eine letzte Frage habe ich noch zum Schluss. Und zwar würde ich gerne wissen, wann du das letzte Mal Kopfhörer auf hattest und was daraus kam.
Heute Morgen und ich habe einen Podcast gehört.
Sehr gut. Welcher? Vielleicht ein guter Tipp für uns?
Ich höre total gerne Ronsheimer Interviews.
Das ist genau was? Ich kenne es nicht.
Das ist ein Journalist von Springer, von der Bild-Zeitung, der aber immer sehr, sehr gute Interviews macht.
Ja, vielleicht für den einen oder anderen noch ein guter Tipp. Dankeschön, Sebastian, für das gute Gespräch und vor allen Dingen auch für euer Buch.
Danke.
Und wer mehr erfahren will, der oder denjenigen empfehle ich das Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz. Erschienen ist es im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.